Futter bei den Hühnern. Folge 34. Vertisix 7. Mit Ines Laube und Matt Knigge. Moin und herzlich willkommen zur Folge 34 unseres Butter bei die Hühnen Podcasts. Und ich freue mich auch heute, zahlreiche Gäste begrüßen zu dürfen. Heute haben wir nämlich, das erste Mal, auch Zuschauer, nicht nur Zuhörer dabei. Wir haben nämlich 4 Gäste heute hier eingeladen in unser Avacon Podcast Studio. Herzlich willkommen. Ich grüße einfach mal nach hinten. Ihr könnt es nicht sehen. Das ist der Sinn von einem Podcast. Und ansonsten zu meiner Linken heute auch direkt dabei, Kaetan. Moin.
Добрый день, добрый вечер. Мы очень рады приветствовать наш тренер Инес и нашего блокирующего Мэтью Книга. Добро пожаловать в наш подкаст.
Спасибо.
Das war Russisch, vielleicht habt ihr es gehört.
Russisch sein.
Is it true? So you studied Russian, Matt?
Yeah, it's true. So we can do this podcast in Russian, we can do it in German, we can do it in Spanish, we can do it in Portuguese.
Yeah, we'll try our best.
Wir werden es nicht in Russisch machen, ich darf euch beruhigen.
Auch nicht in Portugiesisch oder Spanisch, also ich bin ja schon mit Englisch überfordert. Auch in diesem Sinne von meiner Seite einmal ein Hallo an alle.
Jo, von daher alle Unklarheiten beseitigt. Ja, wir wollen eigentlich mal kurz noch Ines vorstellen. Das ist normalerweise dein Part, Torben.
Ja, ich mache heute gar nichts.
So ein bisschen was musst du machen. Auf Deutsch, glaube ich, freuen wir uns, dass wir zum zweiten Mal erst in der Folge 34 haben wir es erst geschafft, erst zum zweiten Mal eine Frau einzuladen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir dich eingeladen haben, sondern wir freuen uns einfach, unseren neuen Scout Ines Lauben hier eingeladen zu haben.
Wolfgang, nein, kein Scout. wir können ja gleich mal fragen, Ines, bist du eigentlich schon A-Trainerin?
Nee, ich bin gerade noch in der Ausbildung zum A-Trainer.
Okay. Genau, also Ines ist unsere Co-Trainerin seit diesem Jahr, neben Stefan und dann eben Bernd Schlesinger. Leitet auch immer wieder das Training, kommt vom ETV, war ehemals Spielerin des ETVs, also hau rein, wenn ich da irgendwas komplett Falsches mache.
Ja. Super bisher.
Ja. Und du hast, wie viele auch unserer Spieler, auch unserer deutschen Spieler, immer angefangen, wahrscheinlich dann doch im Ostdeutschland, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, ja, also in der Volleyballjugend, da war ich noch in Brandenburg unterwegs, genau, und dann, als ich zum Studium hergezogen bin, hat es mich dann nach Hamburg verschlagen. Und
genau. Wie alt bist du eigentlich?
33.
Darf man nicht fragen, oder?
Doch, das ist okay. Ja,
das ist eine gefährliche Frage.
Nein, es steht zu meinem Alter.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du bei der SVG bist und ein was ganz Neues sozusagen bei uns reinbringst. Nämlich, wir sind ja eigentlich irgendwie gefühlt ein reiner Männerverein. Und im Hintergrund sind ab und zu noch mal ein paar weibliche Menschen da. Oh, ja. Der war gut. Und aber jetzt auch schon mal ein bisschen weiter vorne. Finden wir toll.
Ja, ich freue mich auch da zu sein auf jeden Fall. Und das macht sehr viel Spaß bisher. Man kann super viel lernen. Das ist schon echt cool.
Ich weiß nicht, ob wir unserem Kulturauftrag nachkommen können, aber okay, gut. Kaetan, du wolltest ein bisschen was zu Matt. Und wir probieren es einfach mal in Deutsch. Hat man so mit Matt besprochen. Mal gucken. Wir sind gespannt.
Matt, du sagst ja oder nein?
Ja, das kann ich
machen. Richtig oder falsch?
Ja, okay.
Okay, wie alt bist du?
Habe ich 2 Metern, genau 2 Metern.
Wie alt?
Ja, wie alt? 27 Jahre.
27, oh, deine Aussprache ist sehr gut.
Ja, danke schön.
Ja, sehr gut, okay. Und groß bist du auch?
Ja, 2 Metern.
Super, dann wissen wir das Wichtigste, ja. Du kommst, wie alle wissen, aus den USA, bist im Bundesstaat New Jersey geboren, hast am Vassar College studiert und Volleyball gespielt. Kannst du sagen, wie heißt die Stadt? Wo ist die Stadt, in der das Vassar College ist?
Ja, ist in New York. Mhm. Ist es nicht New York Stadt, aber New York State.
State, genau, ja. Der Staat.
Ist eine Stunde Nord aus New York Stadt.
Mhm. Und die Stadt, in der das College ist, wie heißt die Stadt?
Poughkeepsie.
Ja, ihr könnt das nachgucken. Ich kann das nicht aussprechen. Das ist, glaube ich, ein Native American Wort.
Das ist wie mit Massachusetts.
Ja, yeah, could
like,
be.
Like, most German can't say that. Or even, like, most people can't say that if you're not from the States.
Yeah, it could be Native American. I don't know. I'm not sure the history there.
Yeah.
It's not the nicest city, but it's a city.
It's fine. With a college.
Yeah. a quite famous college.
Mm-hmm.
A quite famous college. So, to give a quick history lesson, mm-hmm. In the United States, there's the Ivy League colleges. There's Harvard and Princeton and Yale and Columbia. And up until the mid-1960s, all of those universities were only for men.
Mm-hmm.
And so in the early 1800s, the mid-1800s, the early 1900s, the elite people of the Northeast were looking for places to send their wealthy, well-educated daughters. And so they eventually started a series of schools called the Seven Sisters.
Mm-hmm.
And that's where they sent all of their rich, looking to be educated daughters, were essentially the partner schools of the Ivy Leagues. And up until 1969, when Vassar was only an all-women's school, switched over to accepting both men and women. Up until then, Vassar was Yale's partner school. And so in the 1960s, the late 1960s, early 1970s, they started accepting men. And since then, it's been a co-educational, a mixed mm-hmm. for both men and women university. But for a long time, Vassar and Yale were kind of partners in education mm-hmm. for a while.
And you still call it one of the Seven Sisters?
It's still one of the Seven Sisters, yeah.
Okay.
Even though I am a man and it's impossible for me to be a sister, I'm I'm one of the Seven Sisters.
You can be my sister.
In modern times, many things are.
Okay. And then you started your pro career in Schüttorf in Germany, but not in the first league, in a second league.
Yeah.
And after 4 years in Spain, you came back to Germany, but this time to the first league. And we'll talk about the reasons and why and how you ended up here.
How long?
There.
Yeah. How long do we have for the podcast?
We'll see. Wolfgang is master of time, so he will tell us. Okay,
just tell me the time, and we will.
Yeah.
But there's one thing everybody asks you, probably, or every week somebody asks you, are you related to the famous Knigge? In what way?
I think so. I'm not 100% sure. We would probably have to get my grandfather on the phone, the Herr Knigge himself.
Mm-hmm.
But I think if you went back generations and generations and generations, yeah, I think that's us.
Mm-hmm. And you know a little bit of the background, the history, and what you associate Knigge with?
I do. Can't you tell how well mannered I am?
Wow.
Oh, wow. Yeah, we'll see. We see it. And
we want to hear something from you in philosophy. Yeah.
Yeah.
But Wolfgang prepared a presentation on Knigge and his
perfect. Okay. No. I didn't prepare, but I read a little bit about Adolf Franz Friedrich Ludwig Freier Knigge. And I was astonished because everything in Germany thinks that this is a man who teaches you that you have the fork in the
left.
In the left hand.
Depends if you have a knife in the right
hand. And the knife in the right hand. But it's more. He just taught that this is not the most important thing. The most important thing is that over these rules of, for example, eating or how the way of eating, that you have the moral, great morality and how it was called, worldly
wisdom.
Wisdom he wrote. Did you know this about him?
Generally.
Okay.
Yeah. When I was a little kid, my grandfather loved to share what everything was about. Yeah. Growing up, I had an uncle. I had family who lived in Nuremberg. Mm-hmm. And so when we came over, I came over for the first time when I was 10 or 12. And so when I went over, my grandpa had a chat and sat me down and he said, you know, you come from a very famous bloodline in Germany. Mm-hmm. You know, as the oldest boy in the Knigge family right now, like you have to... In English, you say carry the torch. You have to be the example. Mm-hmm. This is what you really need to do.
Wow.
So, unfortunately,
you're doing a good job so far. So
it's a lot of pressure.
Yeah, I believe that.
And believe it or not, so Wolfgang follows this example when cheering. Okay, so he wants to be brother with all the other fan clubs and so on. Okay, I have a little different approach, but maybe he's closer to Knigge than me.
Yeah.
No, I think, yeah, there's a great parallelity because that's what we want to. We want to make volleyball a greater sport. And I think we should be, we should enjoy that we have the other clubs to play against them. That's sometimes when we go to an away game, we meet many football clubs or the fans of football clubs. And sometimes they are asking us, what is our nicest enemy? And we don't know what to say about, because this is not the sense of sports, we think. And this is what we want to live. We are very happy about the other teams and that we play can with them. And I mean with them and not against. For sure, when you play, you want to win. That's okay. But sport should be combine people and not divide. And I think that's what we try to live in, especially in Lüneburg, because we came from a small hall. We came from a familiar spirit. And for this, you're right here.
With me, it's different. I can tell you what is my best hated team, but okay, I don't tell.
We don't speak in the podcast when we when we shut down. Then we can talk about.
But, warum sprichst du Deutsch? How does it come that you speak German?
What did you learn? Weil die beide meine Großeltern sind Deutsch, oder seine Eltern war Deutsch. Und wann ich in Hause war, wie ein Junge, wir haben ein bisschen auf Deutsch überredet. Und wann ich auch in Hochschule war, habe ich auch Deutsch studiert. Und dann, wann ich dieses Jahr in Schuttorf zu spielen, habe ich auch ein bisschen auf Deutsch gesprochen, weil sie allen war Männer mit 35 Jahren und haben sie nicht so gut Englisch gesprochen. Und deshalb habe ich ein bisschen Deutsch gelernt und verbessert.
Super, hört sich das an. Ja.
Also deine Aussprache ist sensationell, wenn man von Amerika kommt, weil normalerweise hat man einen gewissen Slang, den man eben raushört. Und das ist bei dir, der Slang ist fast nicht da, das ist klasse.
Wir können auch mal sagen, nicht da, nicht vorhanden.
Auch und auch.
Genau.
Yeah, sehr cool, sehr cool. So, but within the team, probably you don't have much opportunity to talk German.
No, it's not super necessary. You know, in practice, if we're in the 20 minutes before training starts and I'm looking to make some jokes, yeah, maybe I'll make some jokes in German or whatever. My favorite new word that I learned, my favorite new joke that I learned in German, I'll say it. But at the end of the day, I think Ines probably knows better than me. I think we have 6 or 5 Germans on the team.
Five Germans.
So we have 5 Germans, a German coaching staff. But then other than me, we have a couple of guys who are trying to learn.
Yeah.
But other than that, the level of German is basic, if not non-existent. And so when you have time to kind of mess around, I would say, yeah, then maybe I break out the German a little bit. But when you're on the court, there is no time for nonsense. I would put it in air quotes. And that nonsense on our team is German, because it's not the most effective way of communicating. For example, the reason my Spanish is so good, I would say, is because my first 2 years in Spain, I played on a team where no one spoke English. And so then for them, it was nonsense to be speaking English. Yeah. And in that case, it was my job to learn Spanish. Otherwise, I wasn't going to get the message. And so it's kind of a double-edged sword that, you know, I think if we had more Germans, especially if we had more younger Germans who weren't used to speaking English a lot, then there would be a responsibility almost on the non-German speakers to learn German.
Yeah.
But everyone on our team and everyone in the club, for the most part, even the fans, have such a high level of English that it's almost impractical for us to be learning German.
Yeah.
Because it would take years and years before our basic level of German, or most guys' basic level of German, got to a point where it was better than everyone in the club's level of English. And even though there's so many Germans and so many people in the club who say, oh, I'm so embarrassed, my English is so bad. And then they speak better better English than most of us speak to each other on a daily basis. Yeah, yeah,
right. At least proper English.
Yeah. Yeah.
Germans tend to think they are really capable of English, but not in every single case. It's really true. But okay.
Yeah, but you do speak a lot of German, like especially when we're like traveling and stuff like that. You always put in some German stuff to try. So it's like, you sometimes it's like a mix of German and English. It's always like, it's a little funny because if it get like more complex, it's like we're switching into English back again. And then you ask something in German and then we start in German and then it switches to English again. Yeah. But it's always nice.
It's always a mix. I don't know. I think there's a couple reasons for it. I think for me, a big part of it is, I guess we might get into this later, or we could get into it now. A big part of why I played volleyball isn't really to play professional volleyball. I know I've come a really long way and I'm very close to the top of what professional volleyball is and can be. But the reason I started playing volleyball was because I wanted someone to pay me to travel the world and live in cool new places. And it was better than the next best alternative I had, which was working in an office in New York City. And so to live in another country and at least not make an attempt to learn the language, I think is a little bit of a lost opportunity when for the last 6 years, my job has moved me around the world quite literally. And then another part of, I think, that's really essential to who I am as a person, is I love telling stories and hearing other people's life stories and their experiences. And I think to hear that in their own language and hear it come out the way they intend that story really to come out of their mouth, and to be able to understand that, whether that's you learning someone else's language so that you can understand it, or in a situation where maybe Ines doesn't speak any English, me learning German well enough to tell my own story to her. I think sharing stories and hearing other people's stories and building connections through that in my own life experience has been really powerful and kind of tells a lot about who I am as a person. And so I think the more languages you speak, the easier and more ability you have, I guess, to build that connection with the people around you. Yeah. And so long story short, that's why I make an attempt to speak German and speak better German every day.
Yeah, that's a really great reason.
Not to go out on a really long tangent and change the podcast into something completely different. Welcome to Matthew Kinney's talk show, everyone.
Yeah. I like that.
No, but that's a really, you can't earn really big money with playing pro, so most players, but you can just get experience in different countries. Cool intention, cool plan. Okay.
Yeah.
Aber darauf beziehend, auf was Matt sagt, sollten wir jetzt auch dann wieder ins Deutsche wechseln?
Vielleicht.
Alles können wir machen. Genau. Normally what happens is everyone will speak German and I can understand 95% of what's going on, and I'll answer in English just because that's the easiest for me and it's easier for everyone else to understand. So if that's how we want to do the podcast, that also works.
Cool. Ja. Warum spielst du Volleyball?
I was a really good baseball player until I was 14. And I played at such a high level. I was probably one of the better, if not one of the best baseball players in the United States, or at least my zone of the United States, until I was 14. But I played so much volleyball. I played on, depending on the time of year, I was playing on four teams at once, and I was going to two separate practices a day. And on a weekend, I was playing for four different teams and driving from one match to the next and changing my uniform in the car. I look back on it and I don't know how my parents were able to support it. I think in 5 years, my parents drove 500,000 kilometers because of baseball alone. And I got to a point where I started to get hurt. And I think if you talk to any athlete, any professional volleyball player, and you ask them when they're the least happy playing their sport, because I think we all generally enjoy playing volleyball. If you ask them when is the least happy moment of them playing a sports, and it's playing through an injury, I think. Mm-hmm. It's just so not fun when your body isn't capable of doing what you know it can. And when you're in pain, it's not fun. And I think whenever you see a player on the court kind of pushing through that pain, I think as fans or as people who kind of work or are adjacent to the industry, I think you just have to really give them some extra respect because it's not fun. Let me clear that up. And when I was 14, I got really hurt. Mm. I got really hurt, and all of a sudden my love for the game very quickly went away. And it went from a moment where baseball was my life. I knew nothing other than that, quite literally. And when I told my parents I wanted to stop, they looked at me and they said, well, you got to pick something else. Mm-hmm. And so for a year, and then at that point, I was a good athlete. I could pretty much pick up any sport, and I wasn't going to be bad, but I wasn't going to be the best maybe. And I picked up competitive basketball. And, you know, I was tall. I was 14 and probably 1.85 meters, 1.90 meters. And I just didn't love it. You know, I loved baseball because I was good. Now I went to basketball and I was good enough, but I wasn't the best. But it was so intense. Every practice, like, there was a lot of yelling. There was a lot of structure, which, again, is just the sport in general. And I don't think it's a bad thing. But I just didn't have that love for showing up to practice and being really serious. If you can't tell, I'm not a very serious person. I can be when it needs to be. But that just wasn't the vibe or the attitude that I wanted for what was going to be my passion and my future. And so I did a year of basketball and said, yeah, this also isn't for me. And one day from school, we came home in physical education. We were playing volleyball. And I came home and I said to my parents, volleyball. I'm gonna be a volleyball player. And I'm from a small, small, small town. Like, for anyone who knows Northern Germany, Schüttorf, mm-hmm, is quite similar to where I grew up. It was a town of 5,000 people. I went to high school with 100 other kids were in my year in school. I was an hour and a half away from New York City, an hour away from Philadelphia, kind of in the middle of the woods, close to the beach. And I told my parents, yeah, I'm gonna play volleyball. Mm-hmm. And in the United States, that doesn't exist, especially in my part of the country, let alone a really small village. And they're like, what the? Okay, like, we're happy to support you. And we told you need to do something else, but volleyball? Mm-hmm. And so for the next 3 years, the closest club that existed was an hour and a half from our house. And so every Sunday, my mom and I would get in the car at like 6:30 in the morning and drive an hour and a half to volleyball. And I started to become good. I was never the best because I started when I was 15. And I really enjoyed the sport. And I knew on the inside how good I could be as a volleyball player because I always felt that I was just one skill development away from becoming a much better player. And then you get around to looking to play in university. And I knew that I could be a really good player, and I would watch a little bit higher level volleyball than I was playing. I would watch university volleyball and I would say, yeah, I could do that. Give me a week practicing with these guys and my skills will eventually catch up. But you're basically convincing a college coach when it comes to the recruiting process and telling someone to let you into their university and give you money to come to their university, especially the types of schools that I was looking at. I was trying to convince Harvard and Princeton, mm-hmm, to say, please let me play volleyball with you guys. They would look at me, and I wasn't a volleyball player. You know, I played volleyball once a week, and that was the extent of my abilities. But you have to try and make a convincing case to them of, listen, I'm a really good athlete. Like, I don't think you understand that I can probably jump higher and throw a ball or hit a ball harder than anyone in your gym. I just don't know what to do because I've never had someone tell me what to do. And so it's a really hard case when they have someone who kind of looks like a complete package versus someone who looks like a lot of really raw materials, but maybe really good raw materials. You have to find a coach who's willing to put in the energy to turn those raw materials into
diamond.
I wouldn't go so far. I would maybe in that example, I was looking like a piece of carbon. I was a really dark brown piece of coal. Okay. And so, you know, eventually Princeton and Harvard said, yeah, thank you so much, but you're not it. And I got the opportunity. And then so the next school down, I never thought that I was going to be a professional volleyball player. And so I wanted to go to a university that had volleyball. Mm-hmm. But ultimately, I was looking to get the degree, the university degree with the most value, go to the best school that I could possibly get into. And that was Vassar. At the time, I think Vassar was ranked maybe 20th in the United States in terms of academic strength. And so you cross off Princeton and Harvard, and that's the number one and number three best universities in the United States that had men's volleyball. You go down the list, and the next university with men's volleyball is Vassar. And so they were in the lowest division of university volleyball in the United States, and I eventually tricked them. I convinced them to kind of take a gamble on me. And that's kind of where I started to pick up and realize that I could kind of go from being just an average player to, in my first year, then in my second through my fourth years there, I was an All-American. I was one of the best players in the country, but it wasn't without that journey of really saying, man, I really love this, even though I'm not the best. Mm-hmm. But deep down in my heart, I know I will get there. And so it's kind of just that determination to put your head down and put in the work and keep on going and trusting in yourself that at the end of the day, something's going to happen. Mm-hmm.
So volleyball is more fun. Volleyball macht mehr Spaß als Basketball. That's what you want to say.
Yeah. Just the attitude of every single person involved. And I can't explain it because no matter which club you go to, whether it's in Spain or it's in Italy or it's in Germany or it's in Belgium or the United States, there's just a different attitude when you're in a volleyball gym. It seems like everyone's in a better mood. It seems like if you grow up and you have a good mood, you play volleyball. If you grow up and you have a bad mood, you play basketball. I don't know if that's too extreme of a comparison to make, but maybe it's just the nature of the sport. I'm sure something has to do with it that you have to depend on 5 other guys or 12 other guys, kind of depending whether you're talking about just the guys on the court or whether you're talking about an entire team. Just the nature of the sport that you alone physically cannot win a point or cannot win a match. Mm-hmm. And so like it or not, you really have to trust in the people around you and you have to believe in them. And how do you trust and believe and build those bonds is you have a good attitude and you make friends with the people who are around you. And so I think the nature of volleyball itself really forces you to open up and forces you to build those bonds. And when you have that kind of atmosphere and that connection with the people around you, it makes for, or I like to think it makes for a more enjoyable time in the gym. Mm-hmm. Just a hypothesis.
Yeah, sounds nice for volleyball fans. Okay, so another reason to love volleyball.
Genau, nach deiner Zeit in Schüttorf, ich gehe schon mal darauf ein, oder willst du, Kaitan, du guckst mich ganz...
First thing, warum Schüttorf? Warum bist du nach Schüttorf gegangen? Warum nicht in die erste Liga? Warum zweite Liga?
It's exactly the same story as how I ended up where I ended up in university. Mm-hmm. It was the only place at the time kind of that would take me. Mm-hmm. You know, I think at the time, so that was back in 2018. Also, so I should say, it was never my plan to play professional volleyball coming out of university. Mm-hmm. I had a contract lined up to work for the US government in Ukraine, doing research on Russian and Ukrainian energy relations and Ukrainian renewable energy in Kyiv in 2018. Mm-hmm. And about 2 weeks before graduation, I got a notification, even though I had a contract, I signed my contract, when I finished university, I was moving to Ukraine. Mm-hmm. 2 weeks before graduation, I got a letter from the company that hired me, the government agency that hired me, and they said, "We're so sorry, we've had a change in our budget. The money we actually thought we had for you, we don't have anymore." And so I kind of was sitting there with a very expensive university degree, saying, now what the heck am I supposed to do? You know, it kind of turned my life and my life plan upside down. And yes, I was a good volleyball player and I was an All-American and all of that. I just never really thought that was in the cards for me. It was in my plan to move overseas and play professional volleyball. And so kind of late to the game, you think, right? Most teams are looking to sign their players in April, May, June. This was already the beginning of June that my plans very quickly changed. And I wasn't the best. I was coming from the lowest division of American volleyball. Even though I was probably the best in the lowest division, you're still the best from the lowest division. Mm-hmm. No matter if I had moved up and I could have moved up 2 years earlier, I still probably would have been one of the best in the highest division, but it's still a really hard sell. And it's the same thing I tried to do 4 years ago in university of telling someone, listen, just believe in me. Like, you might not see it now, but if you put in a little bit of energy, you're going to, I like to think you're going to get something better out of it. And Shutov at the time was really the only people that were interested. Mm. And again, it was never in the plans to play more than 1 year. I went to Shutov thinking that I was going to be on LinkedIn during the day and make some connections with former alumni from my university or try and find some friends or someone to help me out. And the plan was to live my fun adventure in Germany for a year and move back to the United States and start working a corporate job. And for the first 3 years of my volleyball career, it was kind of always that, well, just maybe one more year. You know, every year that, and I don't want to steal Ines's example, but each year you apply a little bit more pressure and a little bit more heat to this block of carbon, and it starts to get a little bit shinier. And you say, well, what if I just make it a little bit hotter and a little bit more pressure? Let's see what happens. Eventually thinking that at some point it will break or it's not going to get any shinier. And for the first 3 years, it just got a little bit better and a little bit better and a little bit better. And then it eventually got to a point where I said, well, maybe I could make a run out of this. And yeah, 6 years later, here we are in Lüneburg.
Here we are in Lüneburg, sagst du. Yeah. Wie kommt man denn von der Insel aus Las Palmas bei super tollem Wetter in der Saison, wie kommt man da zur Hölle nochmal auf so ein Wetter, zu dem Schiedwetter hier in Lüneburg zu kommen, nenne uns einen entscheidenden Grund. Warum bist du von Las Palmas nach Lüneburg gekommen?
That's such a layered question. And there's a lot of really personal reasons that go into that. And then there's also a lot of professional reasons. On a personal level, without getting too deep here, I had some really good moments in Las Palmas, and I also had some really bad moments. I had some really good seasons, and I had some other seasons where I questioned why I'm playing professional volleyball. And yes, it's a really nice life, and I look back on it, and it was probably some of the best 3 years of volleyball in my adult life that I've had. But at the time and at the end of my third year, I had made a decision that I'll take a step back and I'll say, now that I'm in a position where I think a lot of young players and a lot of young Americans or even young Germans talk to me and look for advice, because I think the world of professional volleyball is really strange. Whether or not as fans from the outside, you can understand some of the dynamics that happen. You're your own agent. You're your own salesman. You're your own lawyer a lot of the times. It's really nice to see what happens on the court, and it's nice to see you as you're an athlete. But behind the scenes, there's a lot of marketing trying to convince teams that you're worth it. When your contract goes bad or your contract is going good, you become your own lawyer and your own negotiator trying to get more money, because at the end of the day, this is someone's job. If you're not getting paid or you're not getting compensated, what are you doing here? And so you have to very quickly come to a realization of, am I doing volleyball? Am I playing professional volleyball? Because it's really, what do I enjoy in life? And I don't really care how much I get paid. I want to live in a cool spot. I want to hang out with cool people. I want to enjoy my time, right? And you can check off those boxes. And when you get a new contract offer, you can kind of evaluate, does this make me happy? At the end of the day, does this make me happy? Is this a cool thing that I want to be doing? Is it a hobby, essentially? Or you can say, is this my job? Do I want to become a better player? Do I want to go to more professional development? Do I want to sit in on those meetings? Do I want to basically dedicate myself to becoming the best volleyball player I can, and let's see what happens? And for a couple of years, I kind of made the decision of, I don't really care how much I get paid. If I were doing it for the money, I would never have started playing professional volleyball in the first place. I would have finished university and I would have gone straight to work on Wall Street for an investment bank, and I would have made more money in my first year doing that than I would have in my entire volleyball career. And I made that decision for quite a bit. And then I got to a point where I realized kind of how good I could be, and I just needed to apply a little bit more heat and a little bit more pressure to kind of see what sort of stone I turned into. And when it's time to make that decision, you really have to go all in. And at that last year in Las Palmas, I was really close to being in consideration for the U.S. national team, which, if you ask I'm sure any of the Germans or any of the other foreign guys you've had on the podcast, if you ask them that question about playing for their own national team, whether that's an aspiration, a goal of theirs, or once they've done it, what kind of feelings and emotions does that bring along? That's the peak. That's the dream, I think, of anyone in any sport, is to wear that flag on your chest. And so for me, that was always a really big goal, and always a really distant goal, because I never really thought that I would be able to achieve that, because I was always seemed so far off and there was always so many guys ahead of me. And as I kind of moved through Las Palmas and I started applying more heat and more pressure, I realized that I really wasn't that far off. And I had a couple of conversations with people where, even in my own heart and my own experience and my own internal dialogue, I always thought I was really far off. And I had one really good conversation with someone after one of my really tough seasons. I was home in the United States, and someone said, well, why aren't you in the US gym? And I said, yeah, man, they never called me. And I said, you know, they don't know who I am. I'm a player from nowhere to them. Most of the national team is from California or Hawaii, and I'm from 7,000 kilometers away from there. And I'm from the lowest division. And he started to laugh a little bit. Then I said, yeah, you know, like, I just bad luck. I was just born at the wrong time in the wrong place. It's just not meant to be. And he started to laugh a little bit more. And he was like, are you stupid? Like, have you gone out and talked to them? Have you said, hey, this is who I am, and let them know that you're interested? I said, no, I'm not supposed to do that, right? That's the Kanike coming out in me. You know, if in my heart I don't think that's the proper thing to do, then I'm not going to do it. He said, you need to talk to them and say, hey, I'm interested. Send them whatever materials they need to be able to feel like they're evaluating you. But if you don't put yourself out there, how are they going to know that you're interested and that you exist? And ultimately, towards the end of that last season in Las Palmas, that's kind of what happened. And I made the U.S. national team. And that was this past summer. And so going into that, though, there was a decision of, if I want to become a better volleyball player, if I want to continue to get more experience, if I want to change volleyball from being a hobby into becoming
my profession into my passion, I need to make that switch. And yes, maybe sitting on the beach in Las Palmas is nice in December when it's 27 degrees. But if I want to play more competitive volleyball, if I want to have the resources, if I want to have the coaching staff to figuring out where the limit of my professional abilities are, then I realistically think, or I at the time, and I still think that making that jump and coming to Lüneburg was the decision that I needed to make. Mm-hmm. And, you know, I always say, if at the end of this year, or whenever it comes time to redecide what I want to do, if I said, you know, this was just one great adventure, but 1 year in Lüneburg was enough, and either I retire, which I don't think is the case, or I need to go back to Spain, or I need to move on. You know, when you've been in a club in professional volleyball for 3 years, that's a really long time, mm-hmm. especially not even in the professional sports world. When you're 23 to 26 or 23 to 27, that's such a weird point in your life, I think, where you're really figuring out who you are as a human and what you want to do. And so, yes, things were great in Las Palmas, but when that's kind of all you know as your adult life, it's really hard to know what you stand for as an adult mm-hmm. life, because all you know is what's around you. Mm-hmm. And until you kind of remove yourself from that situation and you are missing some things, or you find some new things that you really enjoy, you don't really know what's important to you. And so I think this year and this adventure was as much of a professional step as it is a personal step of kind of figuring out what I stand for as a person, what I'm looking for in life, and yeah, a little bit of self-discovery and seeing what happens. Mm-hmm. I think, yeah, without turning it into the Matt Kinigi podcast, I think my challenge to myself always, and I like to encourage other people, is to just challenge themselves to try new things. Mm-hmm. And yeah, you might have some times and moments where you just miserably fail and you don't enjoy something, but that's how you know what you do enjoy. Mm-hmm. And I think, yeah, a lot of that just comes from my own experiences in my past of putting myself in some really crazy situations. As you started to say in the beginning of the podcast, when you switched to Russian, of living in Russia or living in Ukraine or living in Moldova or doing some really crazy stuff. You don't know what's good or what's bad until you've experienced good and bad. Mm. And so that's all kind of goes into my thesis of why I'm here and why I made that switch. Mm-hmm.
Ich finde es sowas von toll, dir zuzuhören, wie viel Spaß du bei der Sache hast, obwohl du als Pro-Spieler dabei bist schon seit mehreren Jahren, aber der Spaß steht bei dir in der Hauptsache und das ist das, was es dir bedeutet. Toll, dir zuzuhören, aber es sprengt unsere Zeit, unsere Zeitplanung derzeit.
Eine Zeitplanung, okay.
Wir haben keine große Zeitplanung, aber wir müssen ein bisschen uns nach der Zeit doch ein bisschen richten. Kaetan, du hast noch ein paar Fragen?
Aber eine Sache vielleicht noch, die spanische Liga und die deutsche Liga, wenn du das vergleichst, das Level. Wie viele Teams sind auf dem Level von Lüneburg, Düren, vielleicht nicht von Berlin, und wie viele Teams, ja, wie würdest du sie vergleichen?
Yeah, I think the top 1, 2, or 3 teams in Spain, kind of depending on the year, could be at the level of Lüneburg this year. I think if you take the 1 or 2 best teams in Spain this year and you put them in the Bundesliga, they're kind of right there. I think as we saw with Las Palmas, with Guaguas this year, they would probably be in the number 2, 3, 4 in the league. You go down the list, and then teams number 3 through 6 would probably be somewhere in the range of 5th in the table, 5th to 7th, kind of the middle tier of the Bundesliga. And then you take the lower half of Spain and you put it up against the lower half of the Bundesliga, and I would say the lower half of Spain probably wins. Mm-hmm. Probably wins 2/3 of the time. Mm-hmm. So 66% of the time, the lower Spanish teams win. But again, I think that's kind of a product of the Bundesliga trying to bring up some younger teams. And
yeah, this season is
even as the season goes on, I think you'll see them become more competitive as they find their own place.
Mm. But so you from Las Palmas, you had to fly in every other game. So, or was it like a tournament maybe that teams came to Las Palmas maybe to have, there's another team in the first league from Gran Canaria? From how do you call the island?
Yeah, Gran Canaria.
Yes, and maybe that makes it easier. You can combine two games, makes it cheaper. But how many teams can afford traveling by plane in Spain?
Yeah. So this year, there's actually three total. There's three teams in the Canary Islands, two teams on Gran Canaria and one team on Tenerife. But when I was in the league, for all 4 years that I was in the league, the 3 years I was in Gran Canaria and the 1 year I was in Galicia and Lugo, there was just one team in the Canary Islands. Mm-hmm. And so for the teams that are coming from mainland Spain, that are coming from Barcelona or Madrid or Valencia or the north, they have to pay. They have to pay to fly to the islands. Realistically, for them, it's only one time a year, and so it's not too bad. Mm-hmm. But for us, every match was a flight. Yeah. I have to say, as much as I love traveling by bus and we have a very nice team bus, I got a little bit spoiled and I got really used to traveling by plane. At the end of the day, it's realistically the same amount of time, if not less, to travel by plane, even though it's a 2.5 hour flight from Gran Canaria to mainland Spain. Mm. I find it's probably just a little easier on the body and maybe not so much of an issue on your way to the match. I think here when we travel by day to the match, it's fine. We leave here at 11 a.m. and we're in Munich or we will be in Friedrichshafen by 6 p.m., 7 p.m. for dinner time. But with the type of schedule we have so far, to play a match from 8 p.m. until 10 p.m., get on the bus, eat dinner, and try and sleep. And I put sleep in really hard air quotations, and then you're getting back at 7 a.m. and we don't really have a schedule where we can have a day off and you're supposed to practice. So we get back Thursday morning at 7 a.m. and we're practicing Thursday at 6 p.m. I mean, you have to do it. It's professional sports, right? You're getting paid to push your body to its limits, and you need to practice if you want to be able to compete. But that's just a really unfortunate circumstance of how the schedule is and how the German league is. I always like to say when I find things that I don't terribly enjoy in professional volleyball, I've worked on this line as I've gotten older. It's really easy to identify problems, and it's obvious when you find something that's not ideal to start to complain or say, well, I wish they were doing this better. I wish they were doing this differently. But what I say to myself, and I say often to the younger guys when I find ourselves in a similar situation, they pay us to play volleyball. They don't pay for our opinions. And so on the topic of riding the bus, right, it's not ideal, but at the end of the day, what can we do about it? And so, yeah.
Ja, es gäbe sicherlich Möglichkeiten, indem man Spiele verbindet, wie du ja davon gesprochen hast. In Spanien, glaube ich, hat man Spiele verbunden, oder? War das so? Dann habe ich es nicht richtig verstanden.
Okay. Das war in Berlin, war das öfter so VCO und Recycling-Volleys oder Netzhoppers kann man kombinieren an einem Wochenende.
Das sind sicherlich Punkte, die
Oder jetzt München könnte man, aber wird normalerweise nicht gemacht. Dachau, Herrsching.
Hat natürlich auch Nachteile für die Veranstalter, wenn dann hintereinander zwei Spiele gleich sind. Aber ja.
You can open maybe a new club on island, maybe. That would make it easier. You would have to fly in.
Yeah.
On Sylt.
Probably.
Okay, müssen wir mal mit dem Bürgermeister von Sylt sprechen. Okay, Kajetan,
ja?
Wollen wir dann erstmal den Cut machen?
Ja.
Obwohl, stopp. eine Frage habe ich dann noch.
Ja.
Und du hast gesprochen davon, du willst der beste Spieler werden oder der beste Volleyballspieler, wie du sein kannst. Bist du da schon oder bist du noch auf dem Weg?
I like to think that I'm still on the way. I don't think I'll ever get to the point where I say, yeah, I'm there. I'm done. I've made it. You know, even if I were the best, which I am not, even if I were the best middle blocker in the world, I think just by nature, the same mentality that gets you to being the best in the world is going to be the same mentality that tells you, for better or for worse, for mentally healthy or mentally unhealthy, it's going to be the same mentality that tells you you're not good enough, you're not there, you need to become better.
Okay.
Yeah. At the end of the day, I know that's probably a rough topic for some of you to probably hear and listen to, but I think at the end of the day, in professional sports, we need to bring some awareness to the fact that often what it takes to become the best player is sometimes not the most enjoyable or not the most healthy things. And I think that push to for perfection is one of those really tough balance points.
At least you lead those the ranking in terms of blocking points.
Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt die Überleitung zum Quiz.
Ganz geschickt.
Ja.
Ja.
Und überhaupt nicht geplant. ihr beide müsst als erste Aufgabe erstmal euch entscheiden, was soll euer Preis sein? Und da fragen wir euch einfach, was trinkt ihr eigentlich am liebsten? Ich schreibe mit.
Alkoholfreies Bier? Nein. Bier, Wein. Wir hatten auch schon mal jemanden, der Whisky wollte. Wer war das nochmal?
Also Stefan. Jetzt kannst du es sagen.
Boah, keine Ahnung. Also alkoholisch, es ist dann Bacardi Rest mit Himbeeren und Sprite.
Oh, das mal auf. Hört sich ja so spannend an. Also jetzt nochmal, ich kann mir nicht mit. Bacardi habe ich noch gehört.
Und Bacardi Rest, also mit Rest, R-A-Z-Z.
Okay.
Also Raspberry mit Himbeeren und
Sprite. Ines ist deutlich jünger. Das ist einfach unser Problem.
Ja, das ist, also mit unserem Trainer-Stuff trinkt man gerne Wein oder wird man zum Wein, na, nicht gezwungen, aber wenn man halt keinen Wein trinkt, gehört man nicht dazu. Nein. aber so, wenn mal so zu Hause, ist das sehr erfrischend.
Okay, Matt?
My alcohol choice is bourbon. Bourbon whiskey.
Okay.
Like a true American.
Any special brand, maybe?
No special brands. I'm not picky.
Okay. Okay, cool. Mm-hmm. We are no specialists for bourbon whiskey, so we can't decide.
No,
which is good, which is not good.
Yeah, bourbon is definitely American. I don't know what brands they sell here. I think Jim Beam, they probably sell, or Jack Daniels is close.
Yeah.
It's not technically bourbon, but it's...
No, I heard of that.
50-50.
But I don't think those are the whiskeys you want to have.
No.
Yeah.
The nicest that's kind of mainstream is like a Maker's Mark or... Yeah, I don't know. It's not really a German European drink.
Okay, so...
heute ist es hochprozentig.
Let's fly to the States.
Yeah.
I will join you.
Und das nur, weil das Trainerteam zu viel Wein trinkt.
Ja, da müssen wir mal was sagen, wa? Aber ich glaube, mit Stefan kann man, wie Kajetan schon angedeutet hat, vielleicht auch mal Whisky trinken.
Ja, er war schon auf dem Weg. Das letzte Mal hat er wieder zurückgeswitcht zu Wein, aber ich glaube, vor einem Jahr war es Whisky.
Okay, kommen wir zu den Regeln. Matt, die Frage nochmal vorher an dich. Ist es dir lieber, wenn wir die Frage in Englisch stellen? Weil es geht um Zeit. Wer als erstes antwortet, darf. Und dann ist es vielleicht leichter, wenn wir auf Englisch die Frage stellen, oder?
Ja, yeah, it would be. How about we can do 50-50? If we can do half the questions in German?
We have three questions, so that would be.
So we'll do
one and one, and then depending on how the results go, then
okay,
then maybe if I need the extra bonus point, then maybe we'll keep it in English.
Alles klar.
What's about the Knigge? I'm the woman.
But anyway, you share your price.
So, Kaitan will ask for the first question, and I will bet you.
I want to ask you.
I want to ask you. Yeah. Just say your name if you know the answer at the beginning, and then you can say the answer. But in first, for all our listeners, they should know that Matt or Ines have the answer, and then you can take the answer if you are the first.
Okay.
Okay.
Should we start in English or German? Deutsch oder Englisch? Deutsch oder Englisch? Okay.
Can we ask, we start, can we ask what the general subject of the questions are? Surprise.
It's not related.
It's more or less. Not Freiherr Knigge. No, we are talking about Bundesliga volleyball.
Okay.
All three.
Yes, more or less. Okay.
More or less. No, only Bundesliga volleyball. So it's not the very easy questions.
It's very easy.
Easy. Okay.
So which club of the Bundesliga still playing in the Bundesliga has been in the league for the longest time?
Ines. Friedrichshafen.
Ja, wow. And maybe a year. Seit wann ungefähr?
From the beginning of the Bundesliga?
Das nicht ganz. Ich glaube, die Bundesliga gibt es schon länger.
I have no idea.
Ungefähr wie viele Jahre?
Das kann ich nicht sagen.
30 oder so? Länger als 40?
Ein bisschen länger. Also es ist schon Wahnsinn, 1987.
46. Oder?
87. Wow. Naja, 30, 40, ja. Also ich bin 90 geboren, nun wollen wir mal nicht übertreiben, ja.
War schon gut. Da kriegst du noch 2 Sympathiepunkte mehr und super. okay. Kaitan, da wir uns die Fragen auf Deutsch aufgeschrieben haben, muss ich jetzt übersetzen. Kaitan, mach doch einfach die anderen beiden auch noch.
Okay. So, Schüttorf related question.
Here we go.
So, but has to do with geography. To which German federal state belongs Schüttorf?
Matt?
Okay.
It's not
Niedersachsen.
Easy.
Wow.
One point for Matt. One.
Close to the border of Netherlands and Nordrhein-Westfalen.
It was close.
W thing. Okay.
When we thought about, we weren't sure which is the right answer. We also had to Google.
Yeah.
Wir waren beim Pokalspiel in Schüttorf und du hast gespielt. Ja, aber ich habe keine Statistik gefunden.
Probably better for me.
Ja. Okay, 1-1.
The decision.
Wow.
Okay, so this is about estimating how many players are officially registered now in the first league, German first league Bundesliga.
I think you have to estimate
who's closest. Maybe one of you tries first, and then
My guess is 137.
Mm-hmm.
145.
So basically, yeah. So it comes out to the math being, is there on average more than 12 players per team or less?
Yeah. But Ines had more time. You played the first.
It was clever from Ines. Okay, to wait for your answer.
Okay. Probably
how
more.
How many is it?
Yeah, you were closer. Okay. Yeah, Ines.
171.
Wow.
So Ines is the nearest mit 145.
Ines, Glückwunsch.
You're gonna have Bacardi Red. Yeah. You will like that.
Aber,
I'm sure you're gonna like that.
Matt, every guest of our podcast got the prize so for this. Yeah. Don't worry about
it. Alle sind Gewinner.
Ja, sehr gut. Aber alle Fragen richtig beantwortet. Ja. Im Team seid ihr perfekt.
That's why we're here together.
Ja.
Okay, dann werden wir jetzt tatsächlich auf Deutsch switchen. Und
Tom, du darfst dich versuchen auf Deutsch.
Und Matt, du kannst gerne noch mit talken. Wie gesagt, wir reden auf Deutsch und wir haben ja mitgekriegt, wie gut dein Deutsch ist. Also gerne. Aber iss erstmal noch hier ein bisschen was. Du hast jetzt die ganze Zeit, du musst vor allem noch was trinken.
So, Ines. Ja. Genau, wir sitzen uns ja jetzt mal schräg gegenüber. Ich soll dich so ein bisschen vorstellen, manchmal wieder, wie immer, ich habe mich nicht gut vorbereitet heute. Diesmal muss ich ehrlich sagen, ich habe zu wenig gelesen. Ja, das hab ich, Wolfgang. Nochmal, du kommst vom ETV, hast dort gespielt, als was eigentlich?
Genau, ich habe da, als wir noch dritte Liga gespielt haben, war ich Außenangreiferin. Und als wir dann in die zweite Liga aufgestiegen sind, habe ich auf die Libera-Position gewechselt.
Für alle Nicht-Hamburger, was ist der ETV?
Das ist der Eimsbüttler Turnverband, einer der größten Vereine deutschlandweit sogar, Breitensportvereine.
Ich habe davon schon gehört.
Ja, ja. Davon haben auch viele in Deutschland tatsächlich schon gehört, also weil er doch sehr groß ist, ja.
Ne, eure Abteilung ist ja auch nicht nur durch den Hallenvolleyball bekannt, sondern eben hier Clemens Wickler.
Genau, Clemens Wickler, Nils Ehler spielen für uns. Julius Tole ist ein Eimsbüttler Eigengewächs. Der spielt jetzt auch weiterhin beim ETV in der Regionalliga. Dümpelt da ein bisschen rum, kann man so sagen. Ja, genau. Also auch Svenja Müller ist ja auch tritt für den ETV an. Ja,
ja, also von daher eine sehr große Tradition auch der ETV im Bereich Volleyball. Du bist dann in die zweite Liga gegangen, ein Jahr Libera.
Genau.
Und was ist dann passiert?
Dann, dann kam ein bisschen der Körper dazu. Das plus zweite Liga ist halt, ja, also überhaupt gar nicht Profisport in dem Sinne. Gerade als Aufsteiger kann man sich das nicht leisten, irgendwie die Spieler großartig zu bezahlen. Plus in Hamburg ist es auch einfach auch schwierig, Sponsoren zu bekommen, wenn man nicht gerade HSV heißt und Fußball spielt. Dadurch haben wir dann, oder auch ich, Vollzeitjob nebenbei gehabt, kann man schon fast sagen. Ich überlege immer noch, was ich als Vollzeitjob mache, ob es nun Volleyball ist oder das, womit man sein Geld verdient. Genau, und dann war es halt irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, ich müsste eigentlich genauso viel Zeit, wie ich in der Halle stehe, nochmal eigentlich für meinen Körper machen, damit ich einigermaßen schmerzfrei spielen kann. Und das habe ich beruflich dann nicht geschafft. Also da war dann einfach keine Zeit mehr für. Plus ich habe beim ETV auch ganz viel drumherum gemacht. Also das ganze Thema Sponsoren, Spieltagsplanung gehörte alles mit irgendwie auf meinen Tisch auch. Und von daher blieb dann irgendwann sowieso eher noch weniger Zeit für den Sport selbst, den auszuführen, als alles andere.
Ja. Du hast vorher oder währenddessen Wirtschaftsinformatik studiert?
Genau, ja. Also ich habe
damit, womit man sein Geld verdient?
Genau, also vor 13 Jahren, das ist jetzt auch schon so lange. Also genau, also ich bin ja vor 13 Jahren hergezogen nach Norderstedt ursprünglich, weil ich dual studiert habe mit der Lufthansa und war an der Nordakademie mit Lufthansa zusammen und habe da Wirtschaftsinformatik studiert, ja.
Eine gute Entscheidung gewesen?
Ja, also es ist halt, man muss schon sagen, es ist auch einfach ein Job mit Zukunft, weil IT ist irgendwann überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und mir macht der Job aber auch super viel Spaß, also das, was ich jetzt mache. Deswegen ist es für mich auch schwer zu sagen, ich mache Volleyball als meinen Hauptjob, weil es für mich schon immer noch schon auch irgendwo mein Hobby ist. Es ist ein sehr ambitioniertes Hobby, aber ich war, bei mir war von vornherein klar, dass ich damit nicht mein Geld verdienen werde. Mhm. Und mit meinem jetzigen Job lässt sich das aber super gut vereinbaren. Und beides macht halt super viel Spaß. Und wenn man mal auf das eine weniger Lust hat, dann kann man sich in das andere flüchten sozusagen und da ein bisschen mehr investieren und dann andersherum genauso.
Kurz gesagt, du machst viel Homeoffice.
Ja, also wir dürfen 50% zu Hause, ab Januar tatsächlich sogar 60%. Das kommt mir ein bisschen zugute, aber meine Chefs unterstützen mich da auch sehr, dass ich das machen kann in meiner Firma. Und von daher darf ich dann auch mal im Hotel arbeiten, aus dem Hotel heraus oder aus dem Reisebus. Das macht auch immer richtig viel Spaß.
I can confirm, she does work on the bus.
Ja, genau, ja.
Schnarchen die Jungs dann, wenn du gerade arbeitest, oder machen die einfach Blödsinn?
Nee, das geht. Also schlimmer ist tatsächlich, wenn ich dann mal vormittags in der Halle arbeite und mich Kollegen anrufen und wir dann meistens Videocalls machen. Und die Jungs das mitbekommen und dann hinten reinlaufen in den Bildschirm und mal winken und so. Und dann, aber die meisten Kollegen wissen das mittlerweile und die freuen sich dann eher, mal einen attraktiven, jungen, sportlichen Mann zu sehen.
Also du nimmst da ein bisschen was mit für die Kollegen, damit sie dir dann wiederum wohlgesonnen sind.
Ja, genau. Genau, ist ja mal ein Geben und Nehmen.
du deswegen gibst die Jungs im Aussehen, okay.
Genau. nee, aber das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also, ja. Und ja.
Und was ist jetzt mal ganz konkret dein Job, nachdem ich ihn vorher schon mal komplett falsch beschrieben habe?
Bei Lüneburg?
Lass ich dir das jetzt.
Also bei der SVG?
Genau, bei der SVG. Genau. Lass uns darüber reden.
Ja, genau. Also ich bin Co-Trainerin. Also ich unterstütze Stefan und also gehöre quasi komplett mit zum Trainerteam, mache aber habe gar nichts mit Scouting zu tun. Das macht Christian komplett allein und ja, also ich unterstütze im Training, sei es darin irgendwie Trainingsorga mit auf dem Schirm zu haben oder auch Korrekturen zu geben, wobei das Korrekturen auch immer noch so ein bisschen, also man muss das erstmal auch auf dem Niveau ankommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber es ist immer, man freut sich immer, wenn man dann doch mal was sieht und dann zu Stefan geht und sagt, guck mal da und da. Ah ja, hast du recht. Und dann denkst du, oh schön, toll, ich habe was gesehen. Und es war sogar richtig. Und genau, und dann Spieltagsvorbereitung. Da habe ich halt eine Aufgabe, dass ich unseren Zuspielern Input gebe, wie unser Gegner blockt. Wie da die Mittelblocker und die Außenblocker sich positionieren. Und das Gleiche beobachte ich auch im Spiel, also quasi direkt live im Spiel und gebe dann da auch wiederum Feedback an unsere Zuspieler.
Okay, also da konkret die Zuspielergeschichten zu verfolgen. Genau. Arbeitet der Scout sozusagen für dich vor oder machst du mit Chris zusammen dann so diese?
Also ich nutze die Videos und Analysen, also die Scouting-Files ja sozusagen, die er dann da bereitstellt, dass ich mir einfach leichter die Spielszenen dann raussuchen kann. Das ist eigentlich ganz cool. Wir haben da dann ja so ein Tool, wo man wirklich nur sagen kann, okay, die und die Situation, die will ich mir jetzt alle anzeigen lassen. Aber das, was ich mir anschaue, das kann man zum Beispiel nicht anhand quasi irgendwelcher Daten oder Zahlen sehen, sondern man muss halt schon gucken, okay, wo stehen die Mittelblocker, gehen die mit unseren Schnellangreifern mit, wo starten die Außenblocker, sind die eher weiter innen, gehen die eigentlich immer schon nach außen zu den Außenangreifern oder wie verhalten die sich? Und das guckt man sich dann erstmal so ein bisschen generell an. Wie sie das, machen die das auch unterschiedlich, abhängig vom Gegner. Dann kann man sich schon mal drauf einstellen, alles klar, wenn wir starke Mitten haben, starke Mittelangreifer, werden die bei uns vermutlich auch eher ein bisschen aktiver sein als gegen andere Teams. Und sowas probiert man dann herauszufinden. Aber das geht halt tatsächlich nur übers Gucken. Also
An die geneigten Zuhörer möchte ich auf die letzte Folge verweisen, weil da haben wir mich mit Hannes genau darüber geredet, wie ist so ein bisschen die Taktik des Zuspielers. Ja. Ja,
genau.
Wusste gar nicht, dass du in der Werbebranche gelandet bist, aber gut.
Nicht, noch nie.
Gut. Letzte Folge, die hatte nämlich die Nummer 32 und diese Folge ist die Nummer 34. Wer die Nummer 33 nicht gehört hat und noch hören will, der muss leider auf Bitterigeuze fliegen. Die ist irgendwo abhanden gekommen im All.
Ich kenne keinen Peter Goetze.
Die ist uns irgendwie abhanden gekommen. Wir wissen auch nicht, warum.
Okay. Auf dem Weg zum Schneiden, zum Einstellen, irgendwo dazwischen ist da mal was weggelaufen.
Nimm uns mal mit, Ines. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag dann aus? Also ich meine, du sagst ja, teilweise überlappt sich das, dann wird es schwierig. Kann ich mir auch nicht ganz einfach vorstellen. Ja. Wir hatten ja einen Podcast auch mit Stefan gemacht und er hatte auch tatsächlich geschwärmt von der Energie, die du hast, in der du beides bewerkstelligst. Und wie sieht sowas aus? Also morgens erst Bürojob oder morgens erst Training oder immer Training? Ja. Und
genau, also hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie wir Spieltage haben, wie das Training angesetzt ist. So ein ganz normaler Tag ohne Spieltage jetzt, das sieht halt so aus, dass ich dann um 4:30 aufstehe. Im Homeoffice sitze ich dann um 5 am Rechner, arbeite dann, wenn wir um 14 Uhr trainieren, dann halt bis irgendwie 2:30. Wenn ich ins Büro fahre, stehe ich trotzdem 4:30 auf, bin dann aber erst um 6 im Büro, weil ich in Hamburg arbeite. Und wir nicht früher anfangen dürfen. Und dann habe ich einfach auch das Glück so ein bisschen, dass wir einen 35-Stunden-Vertrag haben als Vollzeit. Das heißt, das macht sich schon bemerkbar, wenn man nicht 40 Stunden, sondern nur 35 Stunden arbeiten muss. Aber dadurch schaffe ich es dann, selbst wenn ich ins Büro fahre, wie um 15 Uhr, sage ich mal, trainieren, dann arbeite ich von 6 bis 14 Uhr. Habe ich sogar noch eine Viertelstunde Überstunden gemacht. Geil, die kann ich dann beim Reisen irgendwann mal wieder aufbrauchen. Dann fahre ich irgendwie 3/4 Stunde, 50 Minuten zurück nach Lüneburg und dann geht hier um 15 Uhr das Training los. Und dann trainieren wir bis, wie lange trainieren wir dann? Irgendwie so bis 18 Uhr, je nachdem. Und dann sehe ich zu, dass ich danach nach Hause komme, noch was esse und meistens probiere ich dann irgendwie zwischen 8 und 9 ins Bett zu gehen.
Also du siehst hier gerade drei Jungs vor dir, die ein ganz schlechtes Gewissen haben, ob der Zeit, dass sie dich jetzt auch noch davon abhalten.
Ach nein.
Du hast die ganze Zeit gearbeitet, meine Güte, Hut ab.
Ja, also genau, und teilweise, wenn wir dann vom Punktspiel wiederkommen, gerade in der Woche oder Sonntagnacht irgendwie zurückkommen und dann morgens um 6 hier an Landen, die Jungs gehen dann nochmal schlafen, ich gehe dann an den Rechner und arbeite.
Okay, und deine Konstitution, also du brauchst ja da ja auch eine Leidenschaft dann auch für den Beruf, weil ansonsten schaffst du das nicht.
Ja, genau, aber das ist halt wirklich, also Volleyball ist definitiv meine Leidenschaft, sonst wäre das auch gar nicht machbar, brauchen wir auch keinen Hehl, also ich mache hiermit jetzt nicht super viel Geld auch, also ich werde hiermit nicht reich, aber ich mache das halt, weil ich viel lernen möchte, weil mir der Job super viel Spaß macht und weil es schon auch die Menschen oder die Leute beim Volleyball, das ist halt, man kann jetzt sagen, das sind Leute an sich, also für sich so, aber es sind halt tolle Leute, Menschen und das, man wird überall herzlich aufgenommen, es ist immer dieses, was ihr vorhin auch meintet. Man hat nicht so dieses Feindbild. Natürlich, wenn man gegeneinander spielt, dann will man gewinnen. Also dann, sonst braucht man das auch auf dem Niveau nicht machen. Sonst würde ich irgendwo ein bisschen den Ball hin und her schubsen im Hobbyvolleyball. Und selbst da will man eigentlich gewinnen. Also das gehört irgendwie dazu. Aber trotzdem ist es so, selbst wenn man jetzt mal beim Volleyball guckt, auch wenn wir international spielen oder auch selbst in Deutschland, die ganzen Amerikaner, Kanadier, alle kennen sich irgendwie. Die Welt ist halt so klein und das macht es irgendwie dann trotzdem auch so familiär, was ich halt schon wieder total toll finde. Also und die Stimmung ist einfach nochmal was ganz anderes als zum Beispiel beim Fußball oder so. Und das, von daher, das ist definitiv meine Leidenschaft und auch mein Job, der macht mir auch Spaß. Hat auch viel mit Menschen zu tun, ist auch wieder viel in Richtung schon auch Leute helfen oder Leuten helfen, besser zu werden, zu optimieren und so. Und das macht irgendwie, es macht einfach beides Spaß und dadurch lässt sich das, glaube ich, auch gut kombinieren.
Ja. Kannst du was aus dem Profi-Volleyball, aus diesem Coaching-Bereich, also du sagst, Leuten helfen, besser zu werden, machst du ja hier auch. Kannst du da irgendwas rübernehmen in deine Arbeit, ins Wirtschaftsunternehmen?
Also momentan ist es eher noch umgekehrt, muss ich sagen, weil ich halt mehr Berufserfahrung in meinem Job habe als Trainerin im Volleyball, dass ich da eher viele Parallelen sehe, guck mal, das ist in der Wirtschaft genauso oder das kommt mir doch vom Job bekannt vor. Aber klar, man merkt aber schon auch extrem, auch es andersherum. Also, dass man da auch gerade so dieses Teamgefüge und hier sitzen wir ja teilweise wirklich gefühlt 24/7 aufeinander mit den Spielern im Trainerstaff. Das hat man bei der Arbeit, hat man dann da schon noch mal ein bisschen mehr Abstand, aber dadurch lernt man schon auch noch mal mehr, vielleicht auch eine Macke von einem Kollegen anders hinzunehmen, weil die Menschen sind, also die Personen sind nun mal so und man selbst hat auch genug Macken. Also da wird man doch noch mal wieder ein bisschen in dem Sinne, blöd gesagt, toleranter gegenüber anderen Menschen, weil man halt einfach hier auch viel mit den Leuten einfach ganz viel zusammenhängt und da dann doch auch mal ein, zwei Macken vielleicht näher mitbekommt und sie dann eigentlich aber auch sehr lieben lernt.
Was ist denn deine liebenswürdigste Macke?
Was ist Ihre größte Schwäche wie im Bewerbungsgespräch?
Größte Schwäche.
Nein.
Also meine größte Macke, mir wurde mal gesagt, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber ich, wenn ich Wäsche aufhänge, dann ist die und Klammern benutze, dann nutze ich immer erst die eine Farbe komplett auf und dann die nächste und dann die nächste. Also die Klammern mischen in der Farblich geht nicht.
Okay, Ordnung ist ein wichtiges schon. Thema anscheinend in deinem Leben.
Ja. Aber sonst wäre das auch nicht machbar. Also ja. Organisation, Ordnung, ja, das. aber sonst wäre das auch wirklich mit den beiden Parallelen nicht machbar, weil in der Theorie sind es halt eigentlich von der Zeit, vom Zeitaufwand her sind es zwei Hauptjobs, ja.
Ja, und dann machst du ja noch den A-Trainerschein.
Genau.
Oder A-Trainer-Lizenz.
Genau.
So, mal nebenbei.
So, also das, ja, das ist so mehr oder weniger. Also ich habe ja letztes Jahr, hatte ich schon angefangen, als ich noch beim ETV hatte ich ja dann die zweite Liga trainiert, letzte Saison, die Damen. Und da hatte ich dann mit dem A-Trainerschein angefangen, bin aber leider letztes Jahr durch meine mündliche Prüfung gefallen und muss die jetzt dann nochmal machen. Alles ist an sich, also alles andere ist bereits bestanden. Die schriftliche und die Prüfung und die Hausarbeit. Und jetzt muss ich aber mich nochmal besser für die mündliche dann auch vorbereiten.
Okay, ja.
Wir wünschen dir viel Zeit. Ich weiß nicht, wo du sie abschneidest, aber...
Ja, gucken wir mal.
Noch eine Frage zu den Wäscheklammern. Ja. Also wenn du siehst, dass die schon in einer anderen Ordnung aufgehängt sind mit anderen Farben, als du das gewöhnt bist, hängst du die dann nochmal um?
Da ich alleine wohne und nur alleine bei mir die Wäsche aufhänge, kann da eh kein anderer dran drin rumwühlen. Genau. Deswegen kommt das selten vor. Das
sind schon sehr intime Fragen jetzt. Kann ich dann nicht schon sagen.
Sortierst du auch die Bälle in der Halle, dass immer irgendwie der blaue Streifen nach oben muss? Oder?
Nein, so nicht. Aber da ich glaube, da kann Matthew auch ein Lied von singen. Man hat schon so auch seine Rituale beim Volleyball, was auch, also wenn man, sag mal, einige Spieler beobachtet, wie die ihren Ball, das Ventil muss dann genau da sein oder so beim Aufschlag, das ist schon wichtig für einige Leute. Also von daher, nee, aber ganz so weit geht's nicht. Aber ich glaube schon, dass ich eher der Ordnungsmensch auch im Training bin, dass alles strukturiert ablaufen muss und ja.
Also vor meinem inneren Bild tauchen jetzt die verschiedensten Bilder auf, wie eine Statistik mal zu erstellen, wie oft wird so ein Ball während dem Spiel geküsst beim Aufschlag oder.
Ja.
Matt hat ja auch, Matt zählt glaube ich immer vorm Aufschlag seine Schritte ab. Stimmt das? Habe ich das richtig beobachtet?
Ja, everyone has their own little routine before they serve. Minus 5 steps, and I'll turn around, 2 bounces of the ball, a spin. And I recently have gotten into the habit. It's a bad habit, I think. We had really new balls one day in the gym, and I really loved the way they smelled. And so a lot of things I do in life start as jokes, and then they just end up making their way into my everyday routine. And so that day I was really smelling the balls before I served and I was saying, oh, it's really helping me serve this day. Mm. And then so it kind of carried on into the next day and the next day and the next day. And so now if you notice, it's the 5 steps, 2 bounces, a spin, and now it's a nice sniff of the ball.
Especially the Champions League balls, they are the news.
Oh, they're new very fresh. Yeah. Those are good balls.
Wir machen ein neuer Tipp fürs Eis, Champions League Volleyballgeschmack.
Yeah, I have my favorite surf ritual from one player, you know, Plotnitsky. Mm-hmm. And this is amazing. So his jumping before the surf, it's really fun to watch. But okay, there are some, I think Giannelli does a similar thing, but Plotnitsky, I think that's the weirdest ritual I saw.
Yeah, essentially, at the end of the day, kind of like Gina said, everyone has their own
Macke.
Their own inner dialogue to whatever they think optimizes their performance and their day-to-day life the best. And if that's what it takes in your head to make you think you're doing your best or perform your best, at the end of the day, that's what you're going to do. Mm. Whether it's in the office, in your home, or on the court.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ines, da bist du die Fachfrau. Nein, die Frage auch mal an dich, oder wie empfindest du das? Ich meine, du bist eine der wenigen Frauen eigentlich in der Volleyball-Bundesliga. Sogar wenn man die Frauen-Bundesliga anschaut, gibt es da eigentlich kaum Co-Trainerinnen. Hast du eine Idee? Was ist das? Also, und vielleicht anschließend dann auch noch die zweite Frage. Wie kommst du damit klar? Wie wirst du auch wahrgenommen? Also wie ist dein Standing sozusagen dann? Gibt es da Unterschiede? Siehst du da was?
Wir hatten so ein ähnliches Thema im A-Trainer-Lehrgang. Also grundsätzlich muss ich sagen, also ich habe ja auch schon beim ETV eine Drittliga-Herrenmannschaft trainiert. Und natürlich erkennen einen die Gegner nicht direkt als Trainerin. Also das ist so, du fährst dann da mit der Männermannschaft mit. Aber auch da, selbst wenn, das hat für mich aber auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, zum Beispiel, wenn da ein Trainer in meinem Alter kommt, da würden die auch immer erstmal denken, oh, das ist bestimmt ein Spieler und nicht der Trainer. Und dann ist für mich das ganz viel, wie man selbst auch mit so einer Situation umgeht. Also wenn jetzt zum Beispiel einer zu mir kommt, na, Spielerfrau, ja, nö, alles meine Spieler. Man muss da mal so ein bisschen gucken, und ich habe da zum Beispiel überhaupt gar kein Problem mit, wenn da irgendwie in dem Sinne ein blöder Spruch kommt, weil die Leute das meistens gar nicht so meinen. Und woher sollen die Leute es auch wissen, weil es halt nicht wirklich in dem Sinne normal ist, weil es halt wenige Frauen machen momentan auf dem Niveau. Und ich glaube, man sieht da auch viele Parallelen auch zur Wirtschaft. Auch da ist ja immer wieder, irgendwie auch ich bin ja jetzt in einem Job unterwegs, wo eher Männerdomäne ist. Also ich kenne es quasi mein Leben lang, dass ich eigentlich immer mit Männern, und ich kann sehr gut mit Männern, und ich habe da irgendwie gar kein Problem. Ich finde das tatsächlich sogar interessanter, mit Männern zu arbeiten, weil es halt einfach direkter ist und man einfach nicht ewig um den heißen Brei herum redet oder wie auch immer. Also es ist, und es ist selten persönlich. Deswegen macht mir das tatsächlich auch mehr Spaß mit Männern. Plus ich bin es gewohnt. Ich hatte in der Arbeitswelt nie Probleme damit. Und für mich ist das halt wirklich ganz viel, wie geht man selbst damit um? Und auch gerade so dieses, wieso gibt es so wenige Frauen, die das vielleicht machen? Auch da sehe ich Parallelen zur Wirtschaft. Wieso machen es so wenige Frauen? Zum einen hatten viele auch gar nicht vielleicht die Chance. Also ich glaube, dass man sieht da jetzt schon auch so ein bisschen den Generationswechsel. Also wenn in meinem Alter sind halt schon mehr Frauen, die jetzt in der IT unterwegs sind oder die sich da vielleicht hinentwickeln. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das sieht man andersherum auch jetzt bei den Männern, will ich den Aufwand überhaupt betreiben? Will ich überhaupt meinen Hauptjob haben und noch in der Halle irgendwo 30 Stunden die Woche stehen und da nochmal 10 Stunden hinfahren und hier nochmal 8 Stunden und über Nacht zurückkommen? Will ich das überhaupt? Genauso im Job. Will ich wirklich Führungskraft werden? Will ich mir das antun? Die Mitarbeiter da, wenn der mal nicht das macht, was ich eigentlich will, dann muss ich den Konflikt mit dem suchen und das Gespräch. Und ich glaube, das ist halt wirklich eher so eine Typsache auch. Also zumindest jetzt so wo es sich schon immer mehr dahin entwickelt, dass es halt Gleichberechtigung einfach viel mehr da ist als, also von vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, davon rede ich. Ich rede jetzt wirklich von heute und ich glaube, wenn man das will und auch bereit ist, einfach den Aufwand dafür zu betreiben, also im Endeffekt natürlich, bei mir bleibt dann nicht mehr viel Zeit für andere Sachen. Brauchen wir jetzt nichts. Also mein Tag hat auch nur 24 Stunden, auch wenn das viele von meinen Freunden immer nicht glauben, dass mein Tag auch nur 24 Stunden hat. Aber doch, hat er leider. 36 wären ganz schön, aber da spielt die Sonne nicht ganz mit. Und da muss dann halt auch jeder für sich entscheiden. Und das ist glaube ich, das, wo es viel ist. Und vielleicht ist auch manchmal die Scheu ein bisschen größer. Also ich hatte ja mit Stefan... Ich habe ihn ja einfach mal gefragt, ob er sich das vorstellen könne, wovon er ja einfach schon beeindruckt war irgendwie, weil das selbst die wenigsten Männer machen würden, einfach mal zu fragen, was ja auch Matthew so ein bisschen meinte, ne? Also man muss sich dann einfach mal zeigen und auch vielleicht einfach mal sagen, dass man Interesse hat. Und dadurch ist das ja irgendwie dann auch alles zustande gekommen, weil ich einfach mal gefragt habe.
Ja, das hat er uns auch erzählt.
Ja.
Das war ein wirklich wichtiger Punkt. Wie kamst du auf Ines? Ja, sie hat gefragt. Und das hat mich, da habe ich erstmal angefangen, überhaupt richtig drüber nachzudenken. Ja. Und das fand ich gut.
Ja, genau. Ja, also ich wusste halt, dass Stefan gerne noch einen Co-Trainer hätte. Und dadurch, dass es beim ETV ich auch einfach wieder mehr mit dem Sport selbst zu tun haben wollte und weniger mit dem Ganzen drumherum, und ja auch immer schon mal ein bisschen hospitiert habe hier in Lüneburg, ja, habe ich dann im November letzten Jahres einfach mal gefragt, ob er mal kurz Zeit hätte und habe ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könne. Und dann hat er 5 Minuten drüber nachgedacht und fing dann halt so, ja, okay, sie fragt jetzt einfach mal, ja, cool, ja. Also zeigt ja auch immer so ein bisschen davon, dass man engagiert ist und das auch möchte, weil sonst wird man ja halt auch nicht fragen, aber...
Jetzt noch mal ganz kurz auf das Thema davor. Du hast gesagt, Frauen oder ob man in die Führungsposition möchte oder nicht. Aber jetzt habe ich bei dir das Gefühl, du möchtest die Führungsposition.
Ich bin mir da immer nicht so sicher.
Also du hast dich ja jetzt schon quasi da reingestellt.
Ja, also ich...
auch in ein Schaufenster. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie da im Hintergrund so ein bisschen ist, sondern es ist schon eher Schaufenster.
Ja, also es ist ja schon noch... Also es ist schon noch... mehr oder weniger Hintergrund, weil Stefan ist ja der am Ende derjenige, der den Hut auf hat. Das ist auch gut so. Und ich bin mir da immer nicht so sicher. Manchmal denke ich, oh, Menschen können halt auch einfach echt nervig sein. aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder, dass ich denke, ach, eigentlich ist es auch toll. Und mir wird immer mal wieder auch gesagt, dass ich das vielleicht auch ganz gut könnte. Weiß ich nicht, aber klar, also mir macht das gerade Spaß. Also ich übernehme in dem Sinne schon gerne Verantwortung. Ob das jetzt für andere Menschen sein muss oder eher für ein Themengebiet, sei mal dahingestellt. Aber ja, wenn du so eine Rolle einnimmst und auch in meinem normalen Job außerhalb vom Volleyball ist schon irgendwo ein bisschen Führung überall mit dabei, ja.
Ja, wie stellst du dir denn dann dein zukünftiges Leben vor? In welche Richtung geht's jetzt als erstes in den nächsten 5 Jahren? Wo siehst du dich in den nächsten 5 Jahren? Wir sind, glaube ich, heute im Bewerbungsgespräch.
In den nächsten 5 Jahren, ich habe keine Ahnung.
Matt auch nicht.
Genau. Als es klar war, dass ich das jetzt die Saison, dass das alles klappt und ich erstmal nach Lüneburg gehe, war auch klar, dass ich nach Lüneburg ziehe, weil ich das sonst nicht geschafft hätte mit jeden Tag durch den Elbtunnel pendeln, keine Chance. Und habe aber von vornherein gesagt, so, ich mache das jetzt erstmal eine Saison, weil zum einen muss SVG erstmal gucken, haut das wirklich so hin, was sie uns hier verspricht. Die kann uns ja auch die, also sonst was hier versprechen mit Hauptjob, also mit noch einem Fulltime-Job nebenbei so, und kommt die wirklich zum Training, was kann sie wirklich leisten? Dann musste mein Arbeitgeber, der meinen Unterhalt bezahlt, auch wirklich gucken, okay, macht sie trotzdem noch bei uns auch ihren Job? Nicht, dass sie jetzt irgendwie dann da nur noch mit Volleyball unterwegs ist und der Job dort halt leidet. Und ich muss natürlich auch gucken, okay, ist es jetzt das, was ich will? Will ich weiterhin irgendwie die nächsten Jahre keine Ahnung, 60, 70, 80 Stunden mit anderen Leuten verbringen, weil es, also klar, weil es mir Spaß macht, aber weil, also, ne, oder brauche ich vielleicht doch mal mehr Zeit für mich? Bei Frauen kommt ja dann auch immer sowas, Familiengründung und die Zeit läuft ab und das habe ich zum Glück gar nicht tatsächlich. ja, also ich weiß, ich kann mir alles vorstellen. Irgendwann habe ich mal gesagt, ich könnte mir auch, ich hätte irgendwie voll Lust, mal am College zu sein, als Co-Trainerin in den USA. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen, aber ja, mal gucken. Also ich weiß es noch nicht. Also es ist alles offen irgendwie so. Das, ja. Perfekte Antwort, ne?
Naja, es schließt den Kreis. So hat Matt ja angefangen. Ja. Ja, also, ja. I don't know. Ja, ein Jahr, zwei Jahre, gucken wir mal.
Och, ja, wir haben uns abgestimmt vorher.
Matt, kannst du dir vorstellen, im Volleyball zu bleiben? Als Trainer vielleicht?
Probably not. With the way my volleyball career has gone, who knows, right? I think what I think is going to be 1 year ends up being 7 years, or when I think it's going to be 1 year in the Canary Islands, it was 3 years. When I thought I was going to play 1 year and stop, there's really no end. And so as of right now, the answer is probably that I won't stay in volleyball. But you never know. I think the longer you continue in volleyball and the more people I know and the more players I know who have gone on to play careers for 20 years, once that becomes such a big part of your life, I think it's really hard to leave it behind. Mm-hmm. And it's not just because that's the life you know and the profession you know, but you learn that each season you essentially make a new family with new brothers and new sisters, right? I think it's kind of silly for someone on the outside to see it that extreme. But once you're really in that environment, you spend so much time with everyone that you truly know everything about their life, for better or for worse. Yeah. But at the end of the day, once you get used to having those relationships and those friendships year after year after year after year, I think to go to a life where you don't have that sort of relationships with your colleagues and your friends, I think turns into something that you miss. And so I think for a lot of volleyball players and coaches and agents, the longer you stay in the game, the harder it is for you to change your lifestyle so much and kind of leave that part of you behind. Yeah.
Dann lass uns die Frage von Torben doch ein bisschen einfacher nochmal stellen und dann vielleicht auch aufgrund der Zeit schon fast als abschließende Frage sehen. Was ist euer, jeweils an euch auch gerichtet, an jeden von euch, euer persönliches Ziel in dieser Saison mit der SVG? So your personal goal for this season with the SVG? So, lass mal Ihnen jetzt den Vortritt.
Diesmal habe ich nicht so viel Zeit zum Überlegen. ja, also mein persönliches Ziel ist einfach, möglichst viel aus der Saison mitzunehmen. Also ich bin hier halt reingegangen mit dem Ziel, überhaupt erstmal nochmal Volleyball ganz anders zu verstehen. Also man denkt, man hat schon irgendwie 15 Jahre Volleyball auf dem Buckel oder noch mehr. Man hat jetzt irgendwie schon viel erlebt und gesehen, aber es ist doch einfach nochmal ein ganz anderes Niveau. Mit Stefan hat man da jemanden, der irgendwie auch alles beim Volleyball schon mal mitgemacht hat, wo man einfach so viel aufsaugen kann, was ich eigentlich alles nur noch nur absorbieren möchte und mich dann schon irgendwie dahin entwickeln möchte, halt dann öfter mal was zu sehen und auch mal dann wirklich das von allein dann auch korrigieren zu gehen und so. Und ja, und das dann im besten Fall nächste Saison vielleicht auch nochmal mehr anwenden zu können. Das ist im Endeffekt mein persönliches Ziel, ohne jetzt irgendeine Platzierung oder sowas. Aber für mich selbst ist einfach viel zu lernen, viel Erfahrung zu sammeln, auch gerade auf dem Niveau.
Ja, perfekt.
Ja, I think coming into the season, my personal goal was to have a new experience, to have a new adventure and have a new test for both my personal abilities and my volleyball abilities. Coming out of Spain, that was my life. I was essentially a Spanish person. I spoke more Spanish than I spoke English. I knew all of the players in the league. I was the best middle blocker 3 out of 4 years. I knew the league. It was very much who I was as a person. And so coming to Germany, the goal was to just try something new and have that new life experience, have that new volleyball experience, see really how I could stack up, how I could compare to the other volleyball players in Germany. Have the opportunity to work with a new coach like Stefan. And so I think that's still my goal, right? Halfway through the season, my goal is still to have those new experiences and push myself to grow and try new things. But I think now that I see kind of where the team is currently at, I think my own personal goals is for our team goals to kind of push that boundary a little bit further. And I think that's still for me, and I think for a lot of the guys, is still hopefully moving on from this Champions League group phase. And if that's not the case, right, so I don't want to say so be it, because we still want to perform well and we still want to win. But come what may, I think we want to continue to put up big fights in Europe, and we want to continue to kind of push that boundary. And we had so far 2 that got away from us with Berlin. And so
yeah,
I think a lot of us are hungry to continue to kind of make a name for ourselves in the German league and put up a good fight throughout the end of the league. And so, yeah, I think my personal goals have kind of evolved into being pushing the other guys on the team and pushing the group to go further.
Yeah. Wenn ich jetzt da kurz in die Zukunft gucke, dann sehe ich gerade übermorgen, also wir zeichnen, heute ist, oh Gott, Donnerstag.
Donnerstag.
Was?
Donnerstag.
Ja, Donnerstag. 28. auch.
Heute ist Donnerstag.
Ja, ja.
Dönerstag. Deswegen waren wir Döner essen.
Döner. Ah. dann haben wir jetzt. Dann haben wir jetzt ein wieder ausverkauftes Spiel vor der Nase gegen Gießen.
Ja.
Was ihr natürlich gewinnen wollt, klar, logisch. Aber vielleicht, ich bin Werbebeauftragter, warum sollte man nicht nur gegen Gießen dabei sein, was ja jetzt nicht mehr geht, weil ausverkauft, aber gegen Herrsching gibt es noch ein paar Karten. Warum sollte man kommen?
Oh, also gerade Herrsching, da haben wir aber noch eine ganz große Rechnung offen. Aber ich kann zum Beispiel, also meine Eltern waren jetzt da. Die waren das erste Mal jetzt gegen Las Palmas letzte Woche da. Und die waren früher, also wenn ich Volleyball gespielt habe, waren sie eher selten in der Halle. Das war aber auch okay. Die hatten ein großes Haus, also das, da war viel zu tun immer in dem Haus. Und die waren so fasziniert und begeistert, dass sie das gar nicht abwarten konnten, bis wir dann gegen Berlin gespielt haben. Und da war es nochmal besser. Und umso voller die Halle ist, umso mehr Stimmung ist da auch. Von daher am besten alle vorbeikommen und dann kann es immer nur noch besser werden. Also das, ja.
Yeah, at the end of the day, professional sports, yeah, is about winning and losing. But for me, there was a realization a couple of years back that at the end of the day, we're performers, right? You're trying to sell tickets. You're trying to get people to show up. And in a gym like we have and with the team that we have and the event that we put on, it's like going to see a movie, quite honestly, right? You want the result to go in favor of us. You want your favorite team to win because it makes it that much more enjoyable. But you're going to see people who are really good at something really interesting, do something really fun that's organized by really creative and really exciting people. At the end of the day, you would go to a concert, you would go to a movie, you would go to a really expensive dinner because that's something you enjoy and brings you pleasure. And I think it's the same thing. You go into the gym and it's just a really fun time to be with all people who are really good at all of the very different things that they do.
I agree, not in all points to you. for sure, we want to see a really good game. We want to see an awesome game. But if we see that you give all what you can as a team, and we see that you can't do not more, but you do it, and you do it with all what you have, that's what we want to see, and there we are standing behind you.
Yeah, thank you.
Germans, yeah, well, a little bit like Russians, they also like sad endings.
Das ist ein Schlusswort. Aber bevor wir hier das Schlusswort noch raushauen.
No, we like winning better than losing.
Yeah. For sure, for sure. Wir haben ja auch Zuschauer heute noch bei uns. Ich sage noch, sie sind immer noch da. Sind noch Fragen offen von eurer Seite geblieben? Wollt ihr noch eine Frage loswerden? Oder das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber wenn ihr sagt, hier, die Frage hätte ich noch gerne beantwortet, wenn wir die zwei schon mal hier haben.
One question. Do you see yourself playing Volleyball in the book in 2025?
2025 would be next season?
Yeah.
Yeah. I quite honestly have, which is very surprising for me, I quite honestly have no idea what I'm going to do next year. And so it's very much in the range of possibilities. Yeah, we'll see. I can't give you a better answer because I talked to my mom. I talked to my parents are teachers, and so they work Monday through Friday most of the time while I'm overseas in Europe. And now this week in between Christmas and New Year is their break. And so I talked to my parents right on Christmas Day, and my mom said, make sure you're calling us. We're on vacation, and so we really want to talk every day. And one of the topics of conversation was, you know, you're coming up to the halfway point in the season. What do you think you're going to do next year? And I very quickly had to cut her off. And I said, I don't know. I have no real good answer for you, but we'll see.
Die Spannung bleibt. Vielen yeah. Dank.
So yes, so yes, it's a very real possibility. But beyond that, I can't say one way or another.
Jo, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns bei euch zu bedanken. Many thanks to you. Und vielen Dank auch für die Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Auch natürlich den Zuhörern. Und wir sagen Butter
bei die
Hühnen.
No, I was going to say, I just want to thank you guys. I want to thank all of you.
Wir sind die SVG aus Lüneburg. Groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die SVG aus Lüneburg. Und ganz egal, wer uns gegenübersteht, unser Block hält Stand ohne